Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Die Woche in der Romandie. Seit Anfang des Jahres haben die Asylgesuche in der Schweiz um 20% zugenommen. Die Empfangszentren des Bundes sind voll, die Menschen werden rascher in die Kantone überwiesen. Der Kanton Neuenburg musste eine Zivilunterkunft zur Verfügung stellen. Und das sorgte diese Woche für Schlagzeilen. Ich habe Patrick Mühlhauser, unseren Korrespondenten in der Westschweiz, gefragt, warum?
Neuenburg hat zwei bestehende Asylzentren, eines in Gouve und eines in Fontaine-Melon. Beide bieten Platz für 80 Leute und beide sind überfüllt. Deshalb wollten eben die Behörden rund 30 alleinstehende Männer in eine Zivilschutzanlage in La Chaux-de-Fonds umquartieren, damit sie in den bisherigen Unterkünften Platz für Familien haben. Bloß, als diese dort ankamen, weigerten sie sich einzuziehen. So eine Unterkunft sei menschenverachtend und sehe aus wie ein Gefängnis, klagten sie.
Nun waren Sie selbst in dieser Zivilschutzanlage, Patrick Mühlhauser. Ist es denn wirklich nach Ihrer Einschätzung so schlimm?
Nein, sicher nicht. Die Verantwortlichen der Migrationsbehörde haben sich Mühe gegeben, das Ganze wohnlich zu gestalten. Mit Sofas, Fernseher, Stereoanlage, Duschen mit warmem Wasser wurden neu eingerichtet. Jeder Asylsuchende hat zwei Betten zur Verfügung, damit es nicht zu eng wird. Aber es ist und bleibt, was es eben ist, eine Militärunterkunft ohne Tageslicht. Die Männer waren bisher in ganz normalen Häusern einquartiert, mit Fenstern, einer Küche zum selber kochen, also ganz klar mit mehr Komfort.
Nun haben sich also diese Leute verweigert, dorthin zu ziehen. Wie haben denn die Behörden darauf reagiert?
Ja, die waren überrascht. Am Montag sollte ein Teil der Männer umquartiert werden, rund 20. Anscheinend gab es ein paar Anführer, die sich sogleich lautstark zur Wehr setzten. Sie sind wieder raus aus der Anlage und selbstständig in die alten Unterkünfte zurückgekehrt. Um Ausschreitungen zu verhindern in den überfüllten Unterkünften, haben Behörden sofort Polizei und Securitas-Leute engagiert. Am nächsten Tag hat sich das Szenario mit rund 10 Männern wiederholt, doch diesmal waren die Behörden vorbereitet.
Es gab also keine größeren Ausschreitungen, aber das Problem der überfüllten Zentren, das ist immer noch nicht gelöst.
Genau, in der Zwischenzeit haben die Behörden einzeln mit den Männern gesprochen. Man macht ihnen klar, dass das Personal in der Zivilschutzanlage weder Militär noch Polizei ist, sondern Zivilisten, also Zivilschutzleute eben. Und ihnen wurde gesagt, ihr Verhalten sei nicht gerade förderlich für ihr Anliegen, in der Schweiz zu bleiben. Ein Teil der Männer hat das überzeugt, sie haben sich bereit erklärt, umzuziehen, aber bis Ende Woche war die Situation immer noch nicht ganz bereinigt.
Dieser Zwischenfall, Patrick Mühlhauser, in La Chaux-de-Fonds, ist das nun ein Einzelfall oder eher ein Zeichen dafür, dass sich die Lage im Asylbereich in der Schweiz zuspitzt?
Also in seiner Art ist es bisher sicher ein Einzelfall, aber es deutet schon darauf hin, dass sich Bund und Kanton in den nächsten Monaten auf Probleme gefasst machen müssen. Wie gesagt, die Empfangszentren sind überfüllt, die Armee soll einspringen und dem Bundesamt für Migration aus der Patsche helfen. Doch so rasch so viele Plätze in Militäranlagen zu finden, ist nicht einfach. Und auch viele Kantone stoßen an ihre Grenzen. Nebst Neuenburg hat auch die Watt Asylsuchende notfallmäßig in Zivilschutzanlagen untergebracht und Ende Woche hat auch Genf angekündigt, dass sie das Gleiche tun müssen. Vieles hängt auch davon ab, wie sich die Lage in Nordafrika entwickelt. Der große Flüchtlingsstrom hat die Schweiz bisher noch nicht erreicht. Und trotzdem, im letzten Monat standen die Tunesier bereits an zweiter Stelle der asylsuchenden Länder. Und wie sich die Lage beispielsweise in Libyen entwickelt, das weiß heute noch niemand.
Die Asyldebatte dürfte also mit Sicherheit die Schweiz weiter beschäftigen. Die Stadt Lausanne hingegen beschäftigt etwas anderes, und zwar die vielen Bettler. Diese Woche kam eine Initiative zustande, die das professionelle Betteln in der Stadt verbieten will. Patrick Mühlhauser, mussten die Initianten um Unterschriften betteln?
Nein, fast 12.000 Unterschriften kamen zustande, weit mehr als nötig. Betteln mussten die Initianten also nicht, aber zahlen. Sie verschickten ein Faltblatt in alle städtischen Haushalte, Kostenpunkt 15.000 Franken. Aber immerhin hat diese Aktion ein Drittel aller Unterschriften eingebracht. Und ein paar tausend Franken kostete auch, dass sie Leute anstellen mussten, die Unterschriften sammelten.
Das ist nun relativ viel Aufwand. Wer steckt denn hinter dieser Initiative? Wer finanziert das?
eine Partei mit Geld, offenbar die freisinnig-liberale Partei. Sie kam der SVP zuvor und lanciert im Wahljahr diese Initiative. Immerhin, die SVP hat bei der Unterschriftensammlung mitgeholfen. Das Argument der Initianten, ein Großteil der Nachbarkantone Genf, Freiburg und Neuburg verbieten auch das Betteln. Lausanne solle nicht das einzige schwarze Schaf in der Gegend sein, das alle Bettler anzieht.
Nun gibt es ja sicherlich auch Gegner dieser Initiative. Was sagen denn diese?
Die Gegner, das sind vor allem die linken Parteien und die argumentieren mit Argumenten, wie diese Initiative sei nur schwer umzusetzen. Und zwar deshalb, weil sie explizit nur professionelles Betteln verbieten will, also organisierte Bettlerbanden. Marc Vuillemier, er sitzt für die Arbeiterpartei in der Stadtregierung, machte sich in der Zeitung 24 Heures lustig über die Initianten. Er wolle ja sehen, wie diese den Polizisten erklärten, was professionelles Betteln sei, sagt Vuillemier. Die Bettelfrage wäre zum Spielball für Juristen, findet er, bloß weil die FDP-liberale Partei den Mut nicht gehabt habe, das Betteln pur et simple ganz einfach grundsätzlich zu verbieten.
Nun geht's dann irgendwann an die Urne, Patrick Mühlhauser. Wie schätzen Sie denn den Erfolg ein?
Ja, mit einer gelungenen populistischen und aufwendigen Kampagne hat die Initiative durchaus Chancen. Man hat ja gesehen, dass die Initianten bereits beim Unterschriftensammeln viel Geld eingesetzt hatten. Das werden sie vermutlich auch bei der Kampagne dann tun. Aber Lausanne ist trotzdem nicht Genf. In Genf fallen die bettelnden Roma wirklich auf. Übrigens trotz Bettelverbot. In Lausanne nehme ich die Bettler zum Beispiel kaum wahr. Lausanne ist politisch auch weiter links als Genf. Das sieht man am Kräfteverhältnis in Regierung und Parlament. Und die Linke wird sich sicher auch in der Kampagne stark engagieren. Es könnte also knapp werden.
Wechseln wir zu einem nicht minder aktuellen Thema, Patrick Mühlhauser. Nach Japan stellt sich auch in der Schweiz die Frage nach der Wahrscheinlichkeit eines Bebens und dessen möglichen Ausmaßes. Der Kanton Freiburg hat die Gefahr eines Bebens abgeklärt und die Studie diese Woche präsentiert. Müssen die Freiburgerinnen und Freiburger zittern?
Nein, obwohl bei einigen in der Agglomeration Freiburg der Februar 1999 noch in Erinnerung sein dürfte, als sie in den frühen Morgenstunden aus dem Bett gerüttelt wurden. Ein Beben der Stärke 4,3 auf der Richterskala war schuld. Zum Vergleich, Japan erlebte im März ein Beben von der Stärke 9. Das ist im Kanton Freiburg eher unwahrscheinlich, wie Professor Jean Mozart von der Uni Freiburg nun herausgefunden hat. Ein Beben über 4,5 Stärke sei kaum wahrscheinlich. Damit widerlegt er eine These des Schweizerischen Seismologischen Dienstes aus dem Jahre 2004, der für Freiburg eine überdurchschnittliche Gefahr ortete. Eine Stärke von 6 Magnituden auf der Richterskala sei möglich, wurde damals gesagt.
Heißt das, Freiburgerinnen und Freiburger können jetzt aufatmen?
Naja, theoretisch könnte es auch ein stärkeres Beben geben, sagt Professor Jan Mozart, aber die Wahrscheinlichkeit sei sehr gering. Und gefährdet für ein Beben sei sowieso nur ein kleiner Teil des Kantonsgebiete in den südlichen beiden Bezirken rund um Greyerz. Gefahr dürfte bei einem Beben so oder so vor allem von den Gebäuden ausgehen. 90% der Gebäude in der Schweiz entsprechen ja nicht den heutigen Normen. Für neue Bauten gilt auch in Freiburg eine erhöhte Erdbebensicherheit.
Freiburg befindet sich ja auch nahe des Kernkraftwerkes Mühleberg und da gibt es etliche Diskussionen. Und Japan hat diese Diskussion weiter angeschürt. Sagten diese Studie darüber etwas aus?
Ja, laut Studie besteht keine Gefahr. Das Kernkraftwerk Mühleberg sei an einem guten Ort gebaut worden. Das sei un bol incroyable, ein unglaubliches Glück, sagt Professor Mozart in den lokalen Medien.
Wir bleiben im Kanton Freiburg. Im Bühl wurde Anfang der Woche der tödlich verunfallte Bergsteiger Erhard Loriton zu Grabe getragen. Sein Tod sorgte schweizweit, vor allem in den Westschweizer Medien, für große Schlagzeilen.
Ja, Loriton gehörte in der Westschweiz wohl zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten. Ihm gelang es als dritte Person überhaupt, alle 14 8000er Berge in dieser Erde zu ersteigen. An seinem Begräbnis in Bühl hatten rund 1000 Menschen teilgenommen.
Im Leben von Loriton gab es auch einen großen schwarzen Fleck, der Tod seines Sohnes.
Ja, vor 10 Jahren hatte er die Nerven verloren und seinen schreienden 7 Monate alten Sohn geschüttelt. Dabei starb der Sohn. Loredan entschied sich, an einer Kampagne mitzumachen, um auf die Gefahren des Kinderschüttelns aufmerksam zu machen. Ich denke, das hat diesen Ausnahmekletterer nur menschlicher gemacht, aber nicht unsympathischer. Ich denke, die große Anteilnahme an seinem Tod hat dies widerspiegelt.
Unser Westschweizer Korrespondent Patrick Mühlhauser über die Ereignisse der Woche in der Romandie.
DRS 4 News.
Das Thema der Woche im Tessin war zweifellos die Auswirkung des Attentats von Marrakesch, bei dem zwei junge Männer aus dem Tessin ums Leben kamen. Es hat viele Tage gedauert, bis die sterblichen Überreste der beiden in die Schweiz überführt werden konnten. Inzwischen haben die Beisetzungen stattgefunden. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, ob die öffentliche Anteilnahme groß war.
Ja, sie war wirklich enorm, kann man sagen. Beispielsweise in Cadenazzo, wo ja der junge Portugiese gewohnt hat, kamen ungefähr 1000 Personen. Also das ist wirklich ganz gewaltig für so einen kleinen Ort in der Nähe von Bellinzona. Und die Beerdigung von dem Freund aus Sementina fand am Freitag dann am Krematorium Bellinzona statt, auch unter gewaltiger Anteilnahme. Es sind einfach Ereignisse, die der Bevölkerung sehr nahe gehen. Und da zeigt sich auch ein bisschen diese Kleinräumigkeit, die das Tessin einfach noch hat in diesen Dörfern. Man kennt viele, man weiß, wer es ist. Vielleicht kennt man sie nicht persönlich, aber man fühlt sich doch irgendwie verbunden. Und diese beiden jungen Männer waren auch sehr vernetzt. Also die Anteilnahme war, wie gesagt, sehr groß. Die Familien haben sich im Übrigen ausdrücklich gewünscht, dass die Medien nicht mit Fernsehteams und Fotografen da anwesend sind. Und das wurde auch von Seiten der Medien respektiert. Es gab jetzt Fotos oder so, aber aus der Entfernung, etwa irgendwelche Nahaufnahmen aus der Kirche oder so, gab es nicht. Und man hat auch von den Seiten der Medien diesen Respekt eben gezeigt.
Es waren private Beerdigungen, aber da gab es doch sicherlich auch einen Hauch des Offiziellen.
Das schon, denn bei den Beerdigungen war immer eine Delegation des Regierungsrates da, 3 von 5 Regierungspersönlichkeiten des Kantons Tessin, zudem bei den Portugiesen auch ein Vertreter der portugiesischen Botschaft und der marokkanischen Botschaft, im Übrigen auch ein Abgesandter des Re Mohammed von Marokko, der eigens ins Tessin kam, um auch an den Beerdigungen teilzunehmen. Wie gesagt, auch dieser offizielle Charakter zeigte sich auch in den vielen, vielen Todesanzeigen, die in den Tessiner Tagesanzeigen erschienen sind. Auch dort hat etwa der marokkanische Botschafter in Bern, Said Ben Rayen, persönlich sein Beileid ausgedrückt. Im Übrigen, wenn wir schon von diesen Todesanzeigen sprechen, sie sind ja immer ein bisschen ein Spiegel der Anteilnahme. Es waren auch jetzt in diesem Fall wirklich seitenweise Todesanzeigen, die diese Anteilnahme gezeigt haben. Und die Positionen dieser jungen Männer zeigten, sie waren ja aktiv in der Guggenmusik, im Fußball und in so typischen, sehr gesellschaftlichen Freizeitbeschäftigungen des Tessins. Und das hat man wirklich gespürt, dieser Puls, diese Persönlichkeiten, die sich hinter diesen Namen versteckten, die man ja meistens doch nicht kennt.
Auch die Zeitungen kommentierten sicherlich die Folgen. Mit welcher Stoßrichtung denn?
Nun, es war so, dass etwa der Corriere del Ticino, die größte Tageszeitung, hat eben diese Tragödie zum Anlass genommen, sich damit zu beschäftigen, dass wir eben diese Attentate doch immer aus einer gewissen Entfernung sehen. Man sitzt vielleicht auf der Couch vor dem Fernseher, findet das ganz schrecklich, sieht diese Ambulanzen, aber man hat immer ein bisschen diese sichere Distanz zu den Ereignissen. Und es ist natürlich schon so, wenn etwas geschieht, wo junge Menschen, die zur eigenen Gemeinschaft gehören, hier zur Gesellschaft, dann betroffen sind, dann geht die Betroffenheit doch direkt an einen selbst über. Und das darauf hat etwa der Corriere del Ticino hingewiesen. Im Giornale del Popolo hat sich dann gleich der Bischof von Lugano selbst zu Wort gemeldet. Er kritisierte natürlich diese feigen Attentate, hat aber gleichzeitig gesagt, immer natürlich aus seinem christlichen Verständnis heraus, dürfe das jetzt nicht zu Rache und Hass führen. Der Bischof von Lugano, der im Übrigen an den Beisetzungen nicht teilgenommen hat, weil er auf einer Pilgerreise weilt und er hat dann eine Botschaft durch den Generalvikar verlesen lassen.
Nun sind also diese beiden jungen Männer beerdigt, aber damit hat die Tragödie eigentlich noch kein Ende, Gerhard Lob.
Ja, das ist wirklich das Schlimme und fast Unglaubliche, muss man sagen, denn nach der Beisetzung im Krematorium von Bellinzona wurde bekannt, dass es auch ein drittes tödliches Opfer gab, dass nämlich eine der beiden Frauen verstorben ist im Universitätsspital von Zürich. Niemand hatte damit gerechnet, denn man sprach immer von stabilen Zuständen, obwohl man wusste, dass es schwere Verletzungen gab, aber niemand hatte wirklich gedacht, dass noch ein weiteres tödliches Opfer zu beklagen sein wird. Unter den Trauergästen, die das dort vernommen haben, hat diese Nachricht eine unglaubliche Bestürzung ausgelöst. Es mussten sogar, so wurde mir gesagt, Ambulanzen kommen, weil einige Leute zusammengebrochen sind.
Kommen wir von diesem tragischen Ereignis zur Kantonalpolitik. Die FDP, welche die relative Mehrheit bei den Kantonswahlen vom 10. April verloren hat, diese Partei kommt nicht zur Ruhe. Diese Woche gab ein prominenter Parteivertreter seinen Austritt bekannt. Was ist denn genau passiert?
Ja, die Person, von der Sie sprachen, heißt Sergio Morisoli. Er war ein Spitzenkandidat bei den Wahlen für den Regierungsrat und den Großen Rat. Er wurde nicht in die Regierung gewählt, weil ja, wie gesagt, nur noch ein FDP-Vertreter dort ist. Aber im Großen Rat erhielt er ein sehr gutes Ergebnis, nämlich das zweitbeste Ergebnis. Doch nun hat er diese Woche eigentlich überraschend erklärt, er werde austreten aus der Partei und er hat sich für unabhängig erklärt. Und das hat doch jetzt ziemlichen Wirbel ausgelöst.
Warum denn dieser Schritt?
Nun, Morisoli sagt, es habe so viele persönliche Attacken erlitten in dieser Zeit und er werde auch jetzt nach dem Wahlausgang nach wie vor persönlich für das Desaster seiner Partei verantwortlich gemacht. Man schiebe ihm praktisch die Schuld in die Schuhe und er sagt, das sei so unliberal, dieses Verhalten, dass er eigentlich nicht mehr Teil dieser liberalen Partei sein wollte.
Und warum ist denn Morisoli so umstritten?
Nun, das hängt in erster Linie mit seiner Zugehörigkeit zur katholischen Laienbewegung Kommunion und Liberazione zusammen. Das war eine Kombination, die es bisher nie gab, dass bei den Liberalen ein Spitzenkandidat zugleich ein bekennender Katholik ist. Nicht nur Katholik, sondern dieser umstrittenen konservativen Bewegung angehört. Er hat daraus keinen Hehl gemacht. Er hat das sehr offen kommuniziert, muss man sagen. Doch im linken Flügel der Partei hat man das überhaupt nicht verdaut und ist schon während dem Wahlkampf gegen ihn vorgegangen. Und man muss auch verstehen, weil in der FDP eben dieser antiklerikale Flügel ist sehr stark und die fühlten sich sehr provoziert durch die Kandidatur von Morisoli. Und diese Auseinandersetzung lag schon als Schatten über dem ganzen Wahlkampf und jetzt danach ist es praktisch eskaliert.
Und wie hat die Partei auf die jüngste Entwicklung denn reagiert?
Ja, man kann sagen, mit Bestürzung ein wenig von allen Seiten. Die Fraktion, FDP-Fraktion im Großen Rat spricht von Verrat. Der Parteipräsident hat Morisoli aufgefordert, umgehend seinen Parlamentssitz zu räumen. Es sei unredlich, im Großen Rat zu bleiben, wenn er nicht mehr Teil der Fraktion sei. Morisoli hatte gesagt, er wolle dort als Unabhängiger bleiben. Denn er ist natürlich der Meinung, er muss seinen Wählern Respekt zollen und das würde er machen, indem er als Unabhängiger dort bleibt. Also die Meinungen sind da wirklich sehr konträr. Man kann sich eigentlich überhaupt nicht einigen und jedes Argument, was kommt, findet sofort das Gegenargument auf der anderen Seite. Da ist also wirklich jetzt ziemlich Feuer unterm Dach.
Und wie soll es denn nun weitergehen?
Nun, das ist eine Frage, die wir uns hier wirklich auch alle stellen, denn über diese Persönlichkeit von Morisoli hinaus fragt man sich, ob das jetzt vielleicht der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, ob es vielleicht wirklich der Anfang einer Spaltung der Partei ist, eine Spaltung, die es ja mal schon in den 40er Jahren gab, aber die Liberalen im Tessin haben sich immer zusammengerauft, aufgrund auch der gemeinsamen Macht. Aber jetzt gibt es Andeutungen, wonach vielleicht wirklich eine neue Partei gegründet wird. Auch die ehemalige Staatsrätin Marina Mazzoni, sehr nah an den Positionen von Morisoli, wirtschaftsfreisinnigen Positionen, hat eine Andeutung in die Richtung gemacht und nicht ausgeschlossen, dass sie in die Politik zurückkehrt. Vielleicht ist auch bei den eidgenössischen Wahlen vom Oktober mit einer Überraschung zu rechnen. Man spekuliert etwa, dass Morisoli als ein Kandidat der geeinten Rechten im Tessin, also von SVP, Lega und dieser neuen wirtschaftsfreisinnigen Bewegung kandidieren könnte. Das sind natürlich noch Spekulationen. Außerdem hat natürlich der Ständerat Filippo Lombardi schon deckt etwas dieses rechte Lager ab. Also da einen weiteren Kandidaten zu platzieren, muss man sehen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Aber es scheint sich etwas zu tun und wir können gespannt sein, was die Entscheide sein werden.
Kommen wir zu einem weiteren Thema, Gerhard Lob, das aus Tessiner Sicht immer wieder zu reden gibt, und zwar der Gotthard-Straßentunnel. Diese Woche hat sich ein Komitee zur Verdopplung gegründet. Um was handelt es sich genau?
Nun, es ist im Grunde eine Lobbyorganisation von Wirtschaftsverbänden und sie sagen, wir sind ein Komitee per il completamento della Galleria, also für die Vervollständigung, die Fertigstellung des Gotthard-Straßentunnels. Wir wissen ja, dass der 1980 eröffnete Gotthard-Straßentunnel mit 2 Röhren geplant war, aber es aus Geldmangel dann nicht dazu kam. Und jetzt in letzter Zeit wieder wegen dieser Sanierungsmaßnahmen viel davon die Rede ist, ob man einen zweiten baut oder nicht. Es gibt ja auch entsprechende Initiativen, auch im Kanton Uri kommt es ja jetzt wieder zu einer Abstimmung. Also es ist wirklich ein Dauerbrenner.
Wir wissen aber auch, dass es die Alpeninitiative gibt und ein Ausbau der Kapazität um den Straßentunnel nicht möglich ist.
Das ist genau so und die Lobbyvereinigung weiß das natürlich auch und deshalb kam sie in ihrem Argumentarium auch selber darauf zu sprechen. Sie sagt eben, wie es immer wieder zu hören ist, man will eine zweite Röhre, aber man möchte die Kapazität nicht erweitern. Was heißt das konkret? Konkret werden das dann in Zukunft 2 einspurig genutzte Tunnels und der eine neue Tunnel, den könnte man verwenden, wenn der alte Tunnel saniert würde in Gegenrichtung. Also mit diesem Vorschlag will man eben auch dieses Sanierungsproblem in den Griff bekommen.
Nun, Gerhard Lob, wie sind denn die Erfolgsaussichten?
Nun, ich denke im Moment eher gering. Der Gotthard genießt in Bern und namentlich im Astra, also im Bundesamt für Straßen, im Moment keine oberste Priorität. Dort sucht man ja auch nach Lösungen, um die Sanierung des Gotthard-Straßentunnels mit alternativen Methoden wie dem Bahnverlatern nach 2020 in den Griff zu bekommen. Also ich denke, auch die Kosten einer zweiten Röhre sind ja so hoch, dass die Abwägung Kosten-Nutzen im Moment wahrscheinlich aus Bundessicht eher dagegen spricht.
Bleiben wir ganz zum Schluss noch beim Gotthard. Die Passstraße wurde bereits eröffnet.
Ja, das stimmt. Und es ist insofern kurios, als dies in diesem Jahr sehr, sehr früh geschehen ist, nämlich schon am 30. April. Und seit Menschengedenken kann sich niemand daran erinnern, dass das so früh passiert ist. Das liegt an den geringen Schneemassen von diesem Winter. Und die Urner, die ja zuständig sind für die Passstraße und die Räumung, haben es geschafft, die Straße freizuräumen. Dass die Urner dort übrigens das Sagen haben, gefällt den Tessinern gar nicht so, denn 2/3 des Passes liegen ja im Territorium des Kantons Tessin, auch die berühmte Tremola-Straße. Aber wie gesagt, das waren die neuen Kompetenzverteilungen zwischen Tessin und Uri und die muss man jetzt eben auch von Tessiner Seite aus schlucken.
Der freie Journalist Gerhard Lob aus Locarno. Sie hören DRS4 News.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.